Ich vermute, dieses Gebäude hinter mir kennt ihr alle. Die Freiheitsstatue 1886 vom französischen Volk den Vereinigten Staaten von Amerika geschenkt. Knappe 46 Meter hoch, inklusive Sockel sogar 93 Meter hoch. Und dass man so mal grobe Vorstellung hat, hier in die Krone, da kann man reingehen. Also da kann man oben stehen und runter gucken. Ganz schön kolossal das Ding. Ich vermute, das nächste Bauwerk ist nicht ganz so bekannt. Kennt das jemand? Das ist die Statue of Unity oder auf Deutsch die Statue der Einheit. Die gibt es auch noch nicht so lange, die gibt es seit 2018 und die steht im indischen Bundesstaat Gujarat und zeigt den Politiker Sardar Patel. Kennt den irgendjemand hier? Auch nicht. Das war ein ganz wichtiger Mensch in Indien. Als nämlich England Indien 1947 in die Unabhängigkeit entlassen hat, und das ziemlich Knallauffall, hat der es geschafft, mit ganz geschickten Verhandlungen eine Einheit im indischen Staat herzustellen und das ohne Blutvergießen. Dafür wird er heute total verehrt und gefeiert und eben mit dieser Statue. Jetzt denkt man sich, ja, nette Statue. Diese Statue ist die größte Statue der Welt. 182 Meter hoch. Ein kleiner Größenvergleich. Das hier ist die Statue der Einheit und das hier ist die Freiheitsstatue. Klare Verhältnisse. Was ist hier größer? Die Statue hat schlappe 379 Millionen Euro gekostet. 379 Millionen. Und das war auch direkt der größte Kritikpunkt von allen, die diese Statue nicht wollten. Was hätte man mit diesem Geld nicht alles machen können, anstatt es in so eine kolossale Statue zu stecken? Und da gibt es dann richtige Pamphlete, wo sie aufzeigen, was in diesem Bundesstaat alles schiefläuft. Es fehlen Bewässerungssysteme, es fehlen Schulen, es fehlen Universitäten, es fehlt Infrastruktur. Und dann packt man 379 Millionen Euro in so eine Statue. Und ich muss euch sagen, mir geht's genauso. Wie so eine Verschwendung. Und wenn ich so einige von euch jetzt hier nicken sehe, scheint ihr das Ganze zu teilen. Und das Schöne ist, wir stehen damit in der Tradition eines Jüngers Jesu. Dummerweise des falschen Jüngers Jesu. Nämlich Judas Iskariot. Der hat genau so gedacht. Warum verschwendet man so viel Geld? Das hätte man doch besser den Armen geben sollen. Der geht sogar so weit zu sagen, warum verschwendet man so viel Geld an Jesus? Hört's euch an, ich lese euch den Bibeltext vor aus Johannes 12, die Verse 1 bis 11. 6 Tage vor Beginn des Passafestes kam Jesus wieder nach Bethanien, wo er Lazarus von den Toten auferweckt hatte. Jesus zu Ehren hatte man dort ein Festmahl vorbereitet. Martha half beim Bedienen, während Lazarus unter den Gästen war, die mit Jesus aßen. Da nahm Maria ein Fläschchen mit reinem, kostbarem Nardenöl, goss es über die Füße von Jesus und trocknete sie mit ihren Haaren. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Aber einer von den Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet, meinte entrüstet, das Öl hätte man besser für 300 Silberstücke verkauft und das Geld den Armen gegeben. In Wirklichkeit ging es ihm aber nicht um die Armen, sondern um das Geld. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und hatte schon oft etwas für sich selbst daraus genommen. Jesus erwiderte, lass sie. Maria hat damit nur die Salbung für mein Begräbnis vorweggenommen. Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es immer geben. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Als ich herumgesprochen hatte, wo Jesus war, kamen viele Menschen nach Bethanien. Sie kamen nicht nur, um Jesus zu sehen, sondern auch wegen Lazarus, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Da beschlossen die obersten Priester auch Lazarus zu töten, denn seinetwegen kamen viele Juden nach Bethanien und glaubten an Jesus. Ohne größere Vorrede steigen wir ein in den Text, der vermeintlich für klare Verhältnisse sorgt. Aber wenn wir das zweite Mal hingucken, merken wir, irgendwie ist hier nichts geklärt. Der Text hat eine ganz komische Mischung. Auf der einen Seite finden wir hier ein Fest des Lebens. Und dann spielt auch noch der Tod und Begräbnis eine Rolle. Und das passt irgendwie nicht ganz zusammen. Wo sind wir gerade? Wir sind jetzt seit fast einem Jahr dabei, uns das Johannesevangelium anzugucken, sind jetzt bei Kapitel 12 angekommen von 21 und biegen trotzdem auf die Zielgerade zu. Denn das Johannesevangelium hat eine ganz lange Passionserzählung. Kreuzigung, Tod und Auferstehung von Jesus nehmen ganz viel Raum ein. Und obwohl wir noch 10 Kapitel vor uns haben, sind wir schon in der letzten Zeit. Kurz nach diesem Text, 6 Tage später, wird Jesus in Jerusalem sterben. Er wird vorher auf einem Esel nach Jerusalem hineinreiten. Er wird gekreuzigt werden, er wird auferstehen. Letzte Woche hat Raphael über die Geschichte von Lazarus gepredigt. Und unser Text schließt hier faktisch direkt an. Jesus ist das erste Mal nach diesem Wunder wieder in der Gegend. Er hat Lazarus von den Toten auferweckt. Der war so mausetot, dass er schon gestunken hat. Und Jesus ruft ihn aus dem Grab und er lebt wieder. Und jetzt ist er zum ersten Mal wieder da. Und die Leute feiern ein Fest zu seiner Ehre. Nicht bei Lazarus, weil Lazarus wird als normaler Gast hier erwähnt, sondern, das wissen wir aus den Parallelerzählungen bei Matthäus und Markus, bei Simon dem Aussätzigen. Es gab in Bethanien anscheinend eine größere Gruppe an Menschen, die an Jesus geglaubt haben, die ihm nachgefolgt sind. Und die richten ein Fest aus. Und ich kann es mir richtig vorstellen, dass Lazarus da seinen 2. Geburtstag gefeiert hat. Denn Jesus hat ihn nicht nur aus dem Grab rausgerufen, zurück in seine Krankheit, sondern der hat ihn so richtig gesund gemacht. Lazarus ist wieder ein Teil der Gesellschaft. Er kann wieder bei allem mitmachen. Er ist wieder da. Und so kommen die Leute zusammen, um diesen Wunderheiler zu feiern, um diesen Menschen, der Leben bringt, der den Tod besiegt hat. Es ist aber mehr als eine Geburtstagsfeier, die wir hier erleben. Johannes verwendet hier ein Wort, nämlich Gastmahl, das mehr ist als ein einfaches Fest. Dieses Wort deutet darauf hin, dass hier die Leute eine Ahnung davon hatten, dass dieser Jesus mehr ist als ein Wunderheiler. Der ist mehr als jemand, der mal was Tolles gemacht hat, sondern die haben sich getroffen, um dieses anbrechende Gottesreich zu feiern. Sie haben kapiert, dieser Jesus ist der von Gott gesandte Retter. Und sie wollen es so richtig krachen lassen, um seinen Amtseintritt zu feiern. Dieser König wird jetzt seine Herrschaft ausrichten. Es geht los und das feiern wir jetzt. Und auch die Salbung passt genau in dieses Bild. Für uns ist es total komisch. Ja? Also wenn mir jemand Öl auf den Kopf schüttet, dann ist es kein Grund zum Feiern und zum Freuen, dann kriegt er höchstens eine Abreibung. Was soll das? Ja, ich will kein Öl über dem Kopf haben. Damals war das anders. Damals war das Salben mit Öl, also auf den Kopf, war eine normale Geste für einen hochgestellten Gast. Ja, wenn man den Kopf gesalbt hat. Aber die Füße, warum salbt sie hier die Füße? Und jetzt muss der fleißige Bibelleser aufpassen. Es gibt nämlich noch eine Geschichte, wo Jesus mit Öl die Füße gesalbt werden und mit den Haaren getrocknet werden, in Lukas 7. Und da ist es eine stadtbekannte Sünderin, eine Prostituierte, die das macht. Es ist auch nicht im Haus von Simon dem Aussätzigen, sondern im Haus eines Pharisäers. Es ist nicht in Bethanien, sondern woanders. Das sind 2 ganz unterschiedliche Geschichten. Das Ganze passiert hier 2-mal. Und trotzdem, warum um alles in der Welt salbt Maria hier die Füße? Wenn wir in die Parallelberichte gucken, in Matthäus und Markus, da steht nichts davon. Da steht nur, dass Jesus der Kopf gesalbt wird von Maria. Perfekter Beleg, man kann der Bibel nicht trauen. 3 Berichte, 2 verschiedene Versionen. Sind die sogar zu blöd, sich selbst zu vergleichen, dass sie da Fehler einbauen? Als Johannes sein Evangelium geschrieben hat, ungefähr 100 nach Christus, lagen die anderen Berichte schon vor. Und die Leute, denen Johannes sein Evangelium schreibt, kannten diese Berichte. Und das wusste Johannes. Und darum ist es oft so, dass Johannes Dinge dazufügt, die passiert sind, die die anderen nicht berichtet haben, um sie zu ergänzen. Dafür lässt er andere Sachen weg, weil die wusste man ja schon. Das kannte man. Warum soll ich da den Platz auf dem wertvollen Papyrus verschwenden und Sachen schreiben, die die anderen schon geschrieben haben? Und so lässt er an der Stelle weg, dass ihm der Kopf gesalbt wurde, weiß man ja schon, und betont nochmal dieses Detail, dass auch die Füße gesalbt worden sind. Jesus sind hier also sehr sicher Kopf und Füße mit Öl gesalbt worden. Und das ist wichtig. Denn das eine war die normale Geste für einen hochstehenden Gast. Beim anderen schwingt das Alte Testament mit. Da werden Könige gesalbt. Und was Maria hier tut, ist nicht einen hochgestellten Gast begrüßen, sondern sie salbt hier den König Israels und zeigt, das ist der Retter, jetzt geht's los, jetzt wird er seine Herrschaft aufrichten und das feiern wir jetzt. Ein paar Tage später reitet Jesus auf einem Esel, einem königlichen Reittier, nach Jerusalem. Palmzweige werden auf den Weg gelegt. Haben wir alles vor ein paar Wochen hier gehört und die Königherrschaft fängt an. Wie großartig, wie super, richtig gut. Was hat das mit uns zu tun? Mir ist es immer wichtig, dass in unseren Predigten hier die Texte für uns heute eine Rolle spielen. Was hat ein Festmahl vor 2000 Jahren mit Öl verschütten mit uns heute zu tun? Wir feiern heute Gottesdienst oder wir durchleiden ihn. Manchmal habe ich das Gefühl, wir durchleiden unsere Gottesdienste. Mal Hand aufs Herz. Wie oft guckst du heimlich auf die Uhr, wann es denn jetzt endlich vorbei ist? Wie oft zählst du die Lieder, die noch kommen, bis du nach Hause darfst? Wie oft würdest du gerne mal das Handy rausziehen, weil das vielleicht doch ein bisschen spannender und interessanter ist als das, was der da vorne erzählt? Wie oft planst du deine Woche schon mal voraus, schreibst die Einkaufsliste, Essensplanung, anstatt zuzuhören? Vermute, oftmals sind wir selber schuld, weil unsere Gottesdienste teilweise vielleicht wirklich nicht viel Festliches haben. Bei uns, in anderen Kirchen, in anderen Gemeinden muss man Gottesdienste manchmal durchleiden, anstatt sie zu feiern. Und wie sieht es in deinem Leben aus? Wenn wir sagen, dass unser Glaube nicht nur ein Accessoire unseres Lebens ist, da kommen wir nachher nochmal zu, sondern dass er der bestimmende Teil ist, dann sollte doch unser Leben von Freude, von Fröhlichkeit, dann sollte das ein Fest sein. Dann sollte ich ein fröhlicher Vater sein, ein fröhlicher Ehemann, ein Arbeitnehmer, der voller Freude ist, weil Jesus sein Leben prägt. Einen Christ ohne Jesus kann es qua Definition nicht geben. Undenkbar, weil Jesus mein Ein und Alles ist. Und wenn dieser König, dieser Herrscher, dieser Messias mein Herr ist, dann sollte das abfärben auf jedem Bereich meines Lebens. Ich bin Vater. Jesusmäßiger Vater, ich bin jesusmäßiger Ehemann, ich bin jesusmäßiger Lauffreund, weil es gar nicht anders geht. Und auch hier ist da manchmal vielleicht eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, wie es sein sollte und wie es ist. Ich will jetzt gar nicht schlecht reden. Ich glaube, ganz oft haben wir diese Freude schon. Ganz oft sind unsere Gottesdienste echte Freudenfeste. Und ich kann nicht oft genug vom Laufspektakel schwärmen, wo die Rückmeldungen von den nichtchristlichen Läufern so überwältigend waren, von unserer Fröhlichkeit und Freude. Da ist ganz viel in unserer DNA drin. Und ich kenne einige von euch schon so gut, dass ich weiß, ihr seid echt fröhliche Typen und habt diese Freude Gottes schon in eurem Leben drin. Und ich möchte euch trotzdem mit diesem Text heute herausfordern. Ich möchte euch motivieren, das nochmal zu checken. Wie sieht's aus mit deiner Freude im Alltag? Wie sieht's aus mit deiner Freude in unserer Gemeinde? Wie sieht's aus mit deiner Jesus-Beziehung? Wie prägt die dich, deine Beziehungen, das, was du tust und das, was du lässt? Wo kann unser Text dich da nochmal neu motivieren und herausfordern? Bevor wir jetzt aber vor lauter Freude hier ausflippen und gar nicht mehr an uns halten können und uns nichts mehr auf unseren Stühlen hält, hole ich uns mal wieder auf den Boden der Tatsache. Geklärte Verhältnisse von wegen, ja, alle freuen sich hier und feiern Jesus als den Herrn des Lebens und ein Gastmahl mit Salbung, Königsherrschaft, ole ole. Und Jesus kommt und macht mit einem Satz aus diesem Freudenfest eine Begräbnisfeier. Es krachen lassen, Jesus kann's. Ja. Maria salbt ihm, dann weist Jesus seine Jünger zurecht, da kommen wir nachher nochmal drauf, um dann so ein bisschen die Bombe platzen zu lassen. Sie hat mich gerade für mein Begräbnis gesalbt. Jesus, Moment mal, sie hat dich gerade gesalbt, weil du König bist. Sie hat dich gerade gesalbt, weil deine Herrschaft anfängt. Sie hat dich gerade gesalbt, weil jetzt die Post abgeht. Nee, sie hat mich gesalbt für mein Begräbnis. Ein König wird zweimal gesalbt. Einmal, wenn er sein Amt antritt, und einmal, wenn er es wieder abgibt, weil er tot ist. Dann wurde er gesalbt. Krönung und Beerdigung. Und Jesus sagt, ja, und das war auch das Zweite. Wir erleben hier gerade, dass die Erwartungen von Maria und von Jesus diametral entgegengesetzt laufen. Maria erwartet, dass Jesus jetzt die Seinen sammelt, dass er das verstreute Volk Israels wieder zusammenbringt und dass es jetzt richtig losgeht. Und Jesus hat schon im Blick, dass seine Nachfolger in die ganze Welt verstreut werden, weil sie verfolgt werden, weil sie an ihn glauben. Maria möchte diesen König huldigen, möchte, dass er gefeiert wird. Und Jesus hat schon all den Hohn und Spott im Blick, der ihn in Jerusalem am Kreuz entgegenschlagen wird. Maria will diesen Menschen feiern, der ihren Bruder vom Tod zurückgebracht hat, den Herrn des Lebens, der den Tod besiegt. Und Jesus hat seinen eigenen Tod im Blick, dem er entgegengeht. Wie krass läuft das auseinander. Da tun sich Gräben auf zwischen den Erwartungen der Menschen und dem Angebot Jesu. Und ich erlebe das ganz oft bei Nichtchristen, mit denen ich rede. Deren Erwartungen an Glaube, an Gott, wenn sie überhaupt Erwartungen haben, die haben so überhaupt nichts mit dem zu tun, was Jesus ihnen eigentlich zu bieten hat. Wir brauchen uns nicht zurücklehnen und sagen, die doofen Nichtchristen, die keine Ahnung haben. Wie oft ist es denn bei uns so, dass unsere Erwartungen an unseren Glauben, an unseren Gott, dem nicht entsprechen, was er eigentlich verspricht? Ich weiß nicht, wie viele Gespräche ich in meinem Leben schon geführt habe mit Menschen, die sich innerlich von Gott distanziert haben, die kurz davor sind, ihren Glauben zu kündigen oder das schon getan haben. Und wenn ich dann frage, warum, dann kommen ganz oft so Sätze wie, du, ich bete jetzt schon so lange für die eine Sache und Gott tut einfach nichts. Und an so einen Gott, da kann ich nicht mehr dran glauben. Jetzt zu sagen, gut, du betest vielleicht die falschen Gebete. Du betest vielleicht für die falschen Sachen. Das wäre zu kurz gegriffen. Aber dann nochmal hinzugucken und zu sagen, ja, vielleicht haben wir eine Erwartungshaltung an unseren Gott, die nicht dem entspricht, was er uns wirklich versprochen hat. Gott hat uns kein erfülltes, schönes, hübsches Leben versprochen. Gott hat uns keine glückliche Ehe versprochen. Gott hat uns keine tollen, wohlerzogenen, vielen Kinder versprochen. Gott hat uns keine perfekte Arbeitsstelle mit viel Geld versprochen. Auch keine Gesundheit. Das sind alles Dinge, die er uns schenken kann und die er uns ganz oft auch schenkt. Aber das ist nichts, was dir vertraglich zusteht, als du dich mit diesem Jesus eingelassen hast. Gott will dein Leben nicht ein bisschen aufhübschen. Er will es umkrempeln. Und zwar wie er denkt, dass es gut ist und nicht wie wir denken, dass es schön wäre. Jesus will kein zusätzliches Accessoire in deinem Regal sein. Neben deiner Ehe, deinem Auto, deinem Pool, deinem Urlaub haben wir auch noch unseren Herrn. Jesus will dein ganzes Haus sein. Und wenn wir das unterschwellig erwarten, dann wird Gott uns enttäuschen. Und diese Spannung, die wir hier im Text finden, die gilt auch uns heute noch. Wir erwarten ein Fest des Lebens, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und das ist es auch. Ich stehe dazu. Es gibt nichts Besseres, als diesen Jesus zu kennen, diesen Jesus nachzufolgen. Und unsere Gottesdienste hier sollten Freudenfeste sein. Ihr dürft jetzt ruhig wieder ein bisschen lächeln. Also wir wollen uns freuen. Das darf hier sein und das ist gut. Es ist gut, Gemeinschaft hier zu haben. Und selbst, ich sage es immer wieder in meinen Kursen, wenn es keinen Himmel gäbe, wenn nach dem Tod alles vorbei wäre, ist Jesus nachzufolgen das Beste, was du hier auf dieser Welt tun und erleben kannst. Ohne Wenn und Aber. Aber es heißt nicht, glaube an Jesus und alles wird gut. Es bleibt eine Todeserfahrung. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Der muss sein Ich kreuzigen. Der muss das ihm hinlegen. Und das ist auch ein Fest des Todes. Das erleben wir hier. Die Erwartungen, die wir haben und die Jesus uns bietet, können ganz ähnlich klingen. Und sie sind oft deckungsgleich. Aber wir sollten prüfen, du solltest prüfen, ob du das, was du erwartest, wirklich auch in dem wiederfinden kannst, was Jesus in seinem Wort dir verspricht. Und dann sind wir noch bei dieser komischen Sache mit diesem wertvollen Öl. Maria hat ein kleines Fläschchen voller Öl. Wertvolles, reines Nardenöl. Das ist ein Öl, das nicht in Israel hergestellt werden konnte. Das musste importiert werden. Damals gab es noch keine LKWs, also wahrscheinlich auf Kamelen und Schiffen. Das war kompliziert, das hat lang gedauert. Und diese Fläschchen waren so, die hatten keinen Verschluss, die musste man kaputtschlagen und musste sie dann ganz auf einmal verwenden. Geldwert aus der biblischen Zeit umzurechnen, ist immer ein bisschen schwierig. Aber man kann davon ausgehen, dass dieses Fläschchen in etwa den Wert eines Jahreslohnes eines einfachen Arbeiters hatte. Also sagen wir mal, Maria hat dann einen Mittelklassewagen in der Hand. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge Holz für normalsterbliche Menschen. Und dieses Öl wird verschwendet für die Füße von Jesus. Und auch ein bisschen was für den Kopf. Haben wir eben schon gehabt, bei dieser Statue, musste das denn sein? Was hätte man nicht alles tun können? Und ganz ehrlich, mir geht's auch so. Und mich überrascht Jesus hier. Ich hätte erwartet, dass er sagt, boah, jetzt Mann, langsam. Sind wir doch mal, also was können wir denn Gutes mit diesem Geld, mit diesem Wert machen? Und er sagt, nö, das war genau richtig. Das war genau angemessen. Ihr dürft dieses Geld für mich verwenden. Und das ist okay. Überrascht mich. Und es sind drei Sachen, die mir da noch aufgefallen sind. Das eine ist, wir haben es ja relativ leicht zu sagen hier, haha, ja, der Judas, ne, der hat es nicht verstanden. Der hat sowieso schon nicht das beste Ansehen bei uns, weil er hat ja Jesus verraten und so. Wusstet ihr, dass Judas in Deutschland nicht als Vorname vergeben werden darf aufgrund dieses Typen? Ja, also der hat nicht den besten Ruf bei uns. Und dann wird er ja auch noch im Text selbst als Dieb gebrandmarkt. Kann man sagen, ja, der Judas, der hat das nicht verstanden. Gucken wir aber in die Paralleltexte, Matthäus und Markus, merken wir, dass Judas nicht der Einzige ist, der sich beschwert. In Markus sind es einige Jünger, in Matthäus sind es alle Jünger, die schreien und sagen, wie kannst du nur, Frau? Und die Jünger sind Menschen wie du und ich. Das merken wir in den Evangelien immer wieder. Die irren sich wie ganz normale Leute auch. Und wir sind wohl keinen Deut besser als diese Jünger. Und mich macht das demütig, zu sagen, so Christen, geh mal einen Schritt zurück. Ich habe immer das Gefühl zu wissen, wie Jesus handeln würde. Ich weiß, welcher Wert Jesus wichtig ist. Ich weiß, was Jesus hochhalten würde. Ich weiß, wie Jesus sich verhalten würde. Ich weiß, was Jesus in dieser Situation machen würde. Genau wie die Jünger es damals gewusst haben. Das Geld muss man den Armen geben. Liegt nahe, finde ich. Und Jesus handelt anders. Vielleicht müssen wir manchmal diesen Schritt nach hinten tun, über den Tellerrand gucken und überlegen, was will Jesus denn wirklich? Und meine Prägung, mein Denken, was ich weiß, was ich kapiert habe, was Jesus möchte, nochmal neu auf den Prüfstand stellen. Das zweite ist, man könnte hier wunderbar von der anderen Seite vom Pferd fallen und sagen, haha, seht ihr, das mit den Armen, das ist überhaupt nicht so wichtig. Man sollte das Geld nur für das richtig Heilige verwenden, also für die Gemeinde zum Beispiel. Ja, also aber doch nicht für Arme. Das Alte Testament ist voll davon, dass es Gott ein Wert ist, dass man sich um Arme und Witwen und Waisen kümmert und für sie sorgt. Gott droht, glaube ich, bei nichts so viel Gericht an, als wenn das Volk Israel das nicht tut. Und die Jünger stehen in einer guten Tradition des Alten Testamentes hier. Jesus fordert seine Jünger immer wieder auf, für die Armen zu sorgen. Es ist in einem Text, den wir neulich auch hier hatten, sogar ein Kriterium für den Himmel, dass man Arme versorgt, Menschen im Gefängnis besucht, ihnen zu essen, zu trinken, Kleidung gibt. Aber alles hat seine Zeit. Und da war es die Zeit, sich um Jesus zu kümmern. Arme waren wann anders dran. Und wieder fordert es mich heraus, was ist jetzt dran? Es geht hier nicht darum, ob wir uns ins Reich Gottes investieren. Das steht ohne Frage fest. Es geht darum, wie wir uns jetzt investieren sollen. Wo soll unser Einsatz, unser Geld jetzt hingehen? Was ist jetzt dran? Und das Dritte, nur das Beste ist gut genug. Maria hat hier kapiert, da ist der König der Welt, der Retter. Und er ist es wert, dass ich mein Wertvollstes, mein Kostbarstes, mein Bestes für ihn gebe. Was für ein Gegensatz zu diesem Judas, der aus egoistischen Gründen nur auf das Geld guckt. Und wieder fordert es mich heraus. Jesus verdient mein Bestes. Da geht es nicht nur ums Geld, aber auch. Da geht es nicht nur um Gemeinde, aber auch. Investiere ich mich hier in die Gemeinde, wenn ich noch ein bisschen Zeit übrig habe? Gehe ich in den Gottesdienst, wenn es noch in meine Wochenendplanung passt? Investiere ich hier in Menschen, wenn ich es gerade noch schaffe? Oder ist das Beste für Jesus gut genug? Und ich investiere mich da, hier zuerst, weil er es wert ist. Bin ich ein guter Vater, ein guter Ehemann? Investiere ich mich in meine Familie, weil ich es halt muss? Und solange ich noch genug Zeit für mich habe, ist das in Ordnung? Oder sage ich, nee, Jesus, für dich werde ich der beste Ehemann, der beste Vater, der beste Freund, der beste Sohn, der ich nur sein kann, weil du mein Bestes verdienst. Auf der Arbeit. Warum gehst du da hin? Klar, weil du Geld verdienen musst. Aber wie machst du deine Arbeit? So gut du kannst, gibst du alles, nicht um deinen Kollegen zu zeigen, was für ein toller Hecht du bist, sondern weil du ein Jünger Jesus bist und Jesus das Beste verdient, was du ihm auch auf der Arbeit geben kannst. Und ich könnte weitermachen. Wie ist es mit dem Geld? Welches Geld stellst du Jesus zur Verfügung? Das, was irgendwie noch übrig ist, die paar Cent aus deiner Spardose? Unsere Spenden fürs Reich Gottes sind das Erste, was am Monatsanfang vom Konto abgeht. Dann kann ich da nicht mehr sparen, weil es das Wichtigste ist, dass ich mich ins Reich Gottes investiere. Das ist für ihn reserviert, mein Bestes und nicht die Reste. Ich weiß, dass in unserer Gemeinde das Thema Exzellenz ein nicht ganz einfaches Thema ist. Aber ich halte es für wichtig. Wenn du hier mitmachst in der Gemeinde, und das ist gut so, dann darfst du Fehler machen, dann darfst du schief singen, dann darfst du dich am Schlagzeug verspielen, nicht, dass Günther das heute irgendwann mal getan hätte, dann darfst du beim Kindergottesdienst auch mal eine schlechte Andacht abliefern, dann darfst du was vergessen, das ist alles überhaupt kein Problem, du darfst dich ausprobieren. Du musst noch nicht mal der Beste in dem sein, was du tust. Es darf bessere Menschen geben als dich und trotzdem hast du hier deinen Platz, um Gott zu feiern mit deiner Mitarbeit. Aber ich erwarte von jedem Mitarbeiter, dass er sein Bestes gibt. Das bedeutet, dass ich meine Predigt so gut vorbereite, wie ich es kann, auch wenn ich mal keine Lust habe. Dass Günther sich abends nochmal hinsetzt und diesen blöden Lauf am Schlagzeug nochmal übt, dass er ihn wenigstens halbwegs noch hinbekommt. Dass die Kindermitarbeiter sich die Zeit nehmen und sonntagmorgens tatsächlich aufstehen und ihr Bestes geben. Darum geht's bei Exzellenz. Du musst nicht der Beste sein, aber du darfst Gott dein Bestes geben. Was ist dein Öl? Was ist dein Fläschchen, was du hast, was du Jesus geben kannst? Weil du es kannst und weil er es verdient. Amen.